Wir hören jetzt den zweiten Teil der Auslegung des Titusbriefes, Titus 1, Vers 10 bis 16, unter der Überschrift: Irrlehrer müssen zurechtgewiesen werden. Wir lesen dazu Titus 1 ab Vers 10. Lese nach der Luther-Übersetzung, werde aber auch immer wieder die Schlachter-Übersetzung mit einbeziehen. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Titus 1 ab Vers 10. Denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihre Gesinnung und ihr Gewissen. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Soweit das Wort Gottes. Wir haben ja schon gebetet und so möchte ich gleich mit der Auslegung beginnen. Das Thema also heute Abend, Irrlehrer müssen zurechtgewiesen werden. Und ich füge noch hinzu, sie müssen auch, wenn sie nicht umkehren, ausgeschlossen werden aus den Gemeinden. Leider geschieht das heute so gut wie nicht mehr. Und deshalb sieht es auch in vielen Gemeinden, ob es Landes- oder Freikirchliche sind, so schlimm aus, wie es heute aussieht. Denn ein wenig Sauerteig breitet sich aus und zerstört den ganzen Leib. Wer sind Irrlehrer? Irrlehrer sind die anderen. Ist das richtig? Ja, so denken aber viele. Wenn Sie Katholiken fragen, die Protestanten sind die Irrlehrer. Wenn Sie Protestanten fragen, zumindest in früheren Zeiten, heute wird ja alles verwischt und vermischt, die Katholiken. Wenn Sie Landeskirche fragen, die Freikirchen. Die Freikirchen sagen Landeskirchen. Früher hat man es noch so gedacht. Wenn Sie Pietisten fragen, die Charismatiker. Wenn Sie Charismatiker fragen, die Pietisten. Und gegenseitig hat man sich den Ball zugeworfen. Die Irrlehrer sind die anderen. Das ist so das einfache Schema. Sich selber als den richtigen Orthodoxen auf Griechisch darzustellen. Orthodox heißt ja rechtgläubig. Es gibt ganze Kirchenverbände, die sich so nennen. Griechenland, in Russland und so weiter, nicht? Orthodoxe Kirche, also die rechtgläubige Kirche, im Unterschied zur allumfassenden, also katholischen Kirche, ist die allumfassende Kirche. Und die Protestanten sind halt die, die protestiert haben früher. Aber der Protest ist weggegangen, geblieben sind die Tanten, sagen manche. Nicht? Besser ist, wenn man uns Evangelische nennt, weil wir gemäß dem Evangelium der frohen Botschaft der Erlösung des Sünders durch das Erlösungsopfer unseres Heilandes Jesus Christus, weil wir daran glauben und daran festhalten wollen, die, die wirklich noch bibeltreu sind. Wer sind Irrlehrer? Die anderen? Fragezeichen? Nein, so kann man es nicht sagen. Irrlehrer sind die, die abweichen von der richtigen Lehre. Wo erkennen wir die richtige Lehre? Gott sei Dank gibt es hier ein festes Fundament, einen unerschütterlichen Maßstab. Und das ist Gottes Wort. Gott selber hat sein Wort uns gegeben, anhand dessen wir Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis voneinander unterscheiden können. Und das ist hier die Heilige Schrift. Wir haben einen objektiven Maßstab, um echte und falsche Lehre voneinander zu unterscheiden. Leider wird dieser Maßstab heute oft nicht mehr eingesetzt, durch die Bibelkritik begründet, die ja den Theologen schon an den Hochschulen eingetrichtert wird. Ich spreche manchmal statt von der historisch-kritischen Methode, von der hysterisch-kritischen Methode, weil mit einer Hysterie und einem Fanatismus alles getan wird, um den Glauben der jungen Menschen zu zertrümmern, die Theologie studieren wollen, auch an Bibelschulen, die sich früher Bibelschulen nannten, heute sind es ja Hochschulen oder Akademien oder Foren oder was auch immer, wird es auch zunehmend hereingelassen, dieses Gift der Bibelkritik, das von den Lügen der Schlange kommt, sollte Gott gesagt haben. Und das zerstört den Glauben. Aber wir, die wir wissen, durch die zahlreichen erfüllten Prophezeiungen, über 6000 Verse gibt es mit Zukunftsprophetie in der Bibel, über die Hälfte hat sich erfüllt. Wir wissen, das ist Gottes untrügliches Wort. Sonst könnte es nicht diese Fülle an erfüllten Prophezeiungen geben. Das gibt es in keinem Buch irgendeiner Religion. Das gibt es allein in der Heiligen Schrift der Bibel, die wir als Juden und Christen gemeinsam haben dürfen. Nur wir als Christen haben noch mehr. Wir haben auch das Neue Testament. Wir wissen, der Messias ist schon gekommen und wird wiederkommen. Und dieser Messias ist niemand anderes als Jesus von Nazareth. Jesus, der Messias, Jesus Christus. Der objektive Maßstab der Heiligen Schrift macht uns deutlich, was wahre und was falsche Lehre ist. Und einige Kennzeichen. Was ist das Kennzeichen von Irrlehrern? Man kann auch sagen, von falschen Christussen und falschen Propheten, so drückt es der Herr Jesus auch aus in seiner Ölberg- oder Endzeitrede, Matthäus 24. Es werden viele falsche Christusse und viele falsche Propheten kommen. So wie auch hier der Apostel Paulus schreibt im Titusbrief, es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, nicht wenige. Und in der Endzeit werden es immer mehr, immer mehr. Das erleben wir ja. Und die kleine Herde der Gläubigen wird immer dünner gesät. Das ist traurig. Jeder von uns muss wirklich aufpassen, dass er sich nicht verführen lässt. Und der Teufel kommt so raffiniert daher, wenn es nicht mit der radikalen Bibelkritik ist, dann kommt er mit plötzlich so fromm klingenden Sonderlehren. Zum Beispiel, wenn du noch am Sonntag dich triffst und nicht den Schabbat hältst, dann trägst du das Mahlzeichen des Tieres. Das sind dann die Adventisten. Oder es wird immer mehr die Dreieinigkeit Gottes bestritten von sich ganz fromm nennenden Kreisen, die aber in Wirklichkeit abgefallen sind. Wer nicht mehr an Vater, Sohn, Heiliger Geist glaubt, ist kein Christ mehr. Ich muss das ganz deutlich sagen. Ja, das sind Abgefallene, die nicht mehr die Verheißung des ewigen Lebens haben. Und das ist eine ganz frommscheinende Verführung, die auch in die Gemeinden heute in der Endzeit hineinkommt. Ich könnte jetzt wochenlang hier Lehren aufzählen. Es war ja mein Spezialgebiet über 10 Jahre, wo ich Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter war. Es ist eine solche Flut, dass ein Mensch das gar nicht alles studieren und widerlegen kann. Wir haben versucht, Schneisen zu schlagen durch gewisse Lexikonartikel, durch Lexikonbücher. Eine Reihe, kleines Handbuch hat sich's genannt, in 10 Bänden ist erschienen. Aber viele wollen es gar nicht lesen. Die Sachen stehen unbeachtet irgendwo in den Verlagsregalen. Ich sage immer, die Waffen sind geschmiedet, die Gemeinde muss sie nur einsetzen, aber wenn sie es nicht mehr will, es werden heute 100-mal so viel christliche Kochbücher gekauft als christliche aufklärende Literatur, so hat mir ein Verlag gesagt. Das ist auch ein Zeichen der Endzeit. Sie wollen gar nicht mehr wissen, was Wahrheit und Lüge ist. Sie lassen sich lieber vernebeln, ein Wohlfühlevangelium auf dem Fernsehsessel und dann denken sie, so können sie in den Himmel kommen. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, aber Gott wird vielleicht mal zu vielen sagen, was war das für ein fauler Bauch, so wie es hier steht. Ja, wir haben gehört von den faulen Bäuchen und das wird keinen Lohn im Himmel haben, eine solche Haltung. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch, die wir es ernst meinen und auch beten wollen, dass wir nicht fallen. Alle müssen wachsam bleiben. Wir haben die Heilige Schrift in einer unverfälschten Übersetzung, auch wichtig zu beachten, wortgetreue Übersetzung, keine verfälschten oder gar gotteslästerlichen sogenannten Bibeln, die ja keine Bibeln mehr sind. Also die Schlachterübersetzung oder eine unverfälschte Lutherausgabe noch. Auch die Elberfelder ist zum Teil noch gut, die unrevidierte. Oder auch Menge oder Janssen. Es gibt einige gute Übersetzungen im Deutschen auch. Oder King James im Englischen. Aber heute erscheint so viel Müll auf dem Büchermarkt, auch Bibelverfälschungen, da kann man nur davor warnen. Und diese unverfälschte Bibel gibt uns also Kennzeichen in die Hand und das möchte ich kurz nennen, bevor ich auf Vers für Vers hier eingehe in Titusbrief. Zunächst einmal ganz grundlegend, Irrlehrer, sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Das ist ganz grundlegend. Die Bibel ist ein lebendiger Organismus, der sich entfaltet hat vom Alten zum Neuen Bund. Wir leben nicht mehr in der Zeit des alttestamentlichen Gesetzes, das ist klar. Wir leben nicht mehr im Tempel in Jerusalem oder in der Stiftshütte, worüber wir noch hören werden, sondern wir leben im Neuen Bund. Aber das Alte Testament können wir auch nicht einfach wegstreichen. Wir dürfen es aber heilsgeschichtlich ernst nehmen als die Voraussetzung für die Offenbarung in Jesus Christus, der alles erfüllt hat, was das Heil betrifft. Und von daher leben wir jetzt im Neuen Bund. Und davon, was im Neuen Testament steht, insbesondere, aber auch vom Alten, dürfen wir nichts hinwegnehmen. Bloß, wir machen ja keine Tieropfer mehr oder auch dieses Sabbatgebot der Juden, sondern das ist ja erfüllt in Jesus Christus, das einmalige Opfer auf Golgatha. Also die Bibel heilsgeschichtlich verstehen, aber nichts wegnehmen von dem, was uns gerade auch das Neue Testament als christliche Gemeinde lehrt. Heute Morgen haben wir einige Beispiele gehört, die heute in Gemeinden kaum noch beachtet werden. Auch das gehört dazu. Das sind vielleicht nicht heilsentscheidende Fragen, so in Einzelbereichen, was auch das Äußere betrifft, aber auch das steht in der Bibel. Und ein Christ, der es ernst meint, sollte wirklich keine Abstriche machen von Dingen, die für die neutestamentliche Gemeinde geboten und angeordnet sind. Aber auch nichts hinzufügen. Die Mormonen fügen das Buch Mormon hinzu, die Zeugen Jehovas, ihre Wachturmauslegung, die christliche Wissenschaft, ihr Buch Wissenschaft und Gesundheit, die liberalen Theologen, ihre bibelkritischen Kommentare, die katholische Kirche, ihre Tradition und das päpstliche Lehramt und. Überall wird hinzugefügt. Und das sollten wir als evangelische, evangeliumsgemäße Christen nicht tun. Nicht wir kritisieren die Bibel, sondern die Bibel kritisiert uns. Nicht wir korrigieren die Bibel, sondern die Bibel korrigiert uns. Das ist ganz entscheidend. Also nichts hinzutun, nichts wegnehmen. Ganz am Ende der Heiligen Schrift wird das ganz deutlich betont in Offenbarung 22. Wer etwas hinzutut, dem werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch beschrieben sind. Wer etwas wegnimmt, dem wird sein Anteil am Baum des Lebens hinweggenommen werden. Und da das letzte Buch der Bibel ist, gilt das auch für die gesamte Heilige Schrift. Damit ist die Bibel abgeschlossen mit der Offenbarung, die ungefähr 90 nach Christus dem Apostel Johannes auf der Insel Patmos offenbart wurde. Weitere Kennzeichen von Irrlehrern: Sie erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wortsinn und Gesamtzusammenhang der Bibel. Es wird nicht mehr stehen gelassen, was das Wort aussagt, so wie es da steht, sondern es wird so lange umgedeutet, bis es in das Schema der Sekte oder der theologischen Sonderlehre passt. So lange wird es umgedeutet. Das, was wörtlich genommen werden muss, laut Kontext, das wird symbolisch umgedeutet. Und was als Gleichnis zu verstehen ist, laut Kontext, das wird dann wörtlich genommen. So gehen Sektierer vor. Aber so dürfen wir nicht als bibeltreue Christen vorgehen. Der Zusammenhang macht deutlich, ob es wörtlich zu nehmen ist oder als Gleichnis, als Bildwort und so weiter. Das macht der Zusammenhang deutlich. Zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte. Da sagen manche, das sei ja ein Gedicht, ja, das ist nicht so wörtlich zu nehmen, diese 6 Tage. Aber es ist ganz klar, dass es ein Tatsachenbericht ist, diese Beschreibung. Oder auch die Sintflutgeschichte. Das sind wirkliche Ereignisse in der Geschichte gewesen. Und während zum Beispiel manche Stellen im Buch Hiob zwar auch wirklich geschehen sind, aber manche Bilder verwendet werden, also poetische Ausmalungen auch vorkommen in Einzeldingen, aber doch grundsätzlich ein Ablauf ist, ein Gespräch. Oder in der Offenbarung, das ist auch grundsätzlich ein heilsgeschichtlicher Ablauf, aber einzelne Dinge, zum Beispiel die Kette, an die Satan gebunden ist, das ist ein poetisches Bild für die Gebundenheit Satans, keine Eisenkette. Satan, Dämonen lassen sich ja nicht mit Eisenketten binden, aber gebunden ist er. Also manche, die ordnen alles in das Reich der Fantasie ein, aber solange es nicht eindeutig poetisch zu verstehen ist, wobei das ja auch eine Wahrheit enthält, auch die Poesie, aber solange ist es alles wörtlich zu nehmen, historisch zu nehmen, so etwa der Schöpfungsbericht, die Sintflutbegebenheit und so weiter. Weiter, Irrlehrer übergehen zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens und verleugnen Jesus und sein Werk, vor allem seine Gottessohnschaft, seine Fleischwerdung, sein Sühneopfer am Kreuz und seine leibliche Auferstehung. Das Zentrum des Glaubens wird angetastet. Aus Zeitgründen kann ich das jetzt nicht ausführlich darstellen, weil wir ja noch zum Titusbrief kommen wollen gleich. Aber es hat mal ein Evangelist gesagt, du musst darauf achten, was sie über das Kreuz Jesu lehren. Ob das ernst genommen wird als das einzige Zentrum der Erlösung, der Sühnung der Sünden. Und das wird ja heute schon in kirchlichen Synoden bestritten. Das wäre nicht nötig gewesen. Und Gott kann auch so die Sünden vergeben, so mit einem Fingerschnipsen sozusagen. Ja? Aber nein, es geschieht nur Sühnung durch Blutvergießen. Im Alten Bund wurde geopfert, ja sogar in den heidnischen Religionen wird geopfert. Da ist noch ein Ahnen erhalten geblieben, dass es nur durch Blutvergießen Sühnung gibt. Aber das wirklich gültige Opfer ist allein in Jesus Christus, unserem Heiland, erfolgt. Und die Auferstehung natürlich, die leibhafte, nicht irgendwie nur symbolisch oder in das Kerygma hinein, in die Verkündigung, wie es Bultmann und andere gelehrt haben, sondern eine leibliche Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft. Und dann die Irrlehren, die vermischen dann auch oft Wahrheit und Lüge, immer so ein bisschen Wahrheit und dann die Lüge vermischt. Schon 10% Lüge, schon 1% Lüge ist gefährlich. Können 90% Wahrheiten sein. Natürlich sind wir alle nicht irrtumslos. Das möchte ich auch sagen. Aber deshalb müssen wir alles, auch was wir hier sagen, prüfen anhand des Wortes Gottes. Wenn aber jemand bewusst Wahrheit mit Lüge vermischt, dann ist er ein Irrlehrer. Wenn er von der Bibel abweicht. Und auch Voraussagen über die Zukunft etwa werden gemacht, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden, vielleicht sogar in Ich-Form, der Herr hat zu mir geredet oder ich, der Herr, sage euch sogar. Und das ist sehr, sehr anmaßend und gefährlich, vor allem wenn dann deutlich wird, dass es noch nicht mal eintrifft. Schöne Worte, ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit, das Motto 1 steht ja geradezu auf einer großen evangelikalen Zeitschrift. Und das ist ja das Motto der Freimaurer, alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügel weilt. Der Herr Jesus hat auch von der Einheit gesprochen, aber nur von der Einheit derer, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes. Wir können nicht mit nicht wiedergeborenen Konfessionen oder gar Religionen Einheit pflegen. Es ist dem Herrn ein Gräuel. Das wäre wie wenn man Christus mit Belial, Christus mit dem Teufel vermischt. Soweit eine kurze Einleitung, eine etwas längere Einleitung. Jetzt möchte ich aber doch zu unseren Versen kommen im Titusbrief. Wir lesen in Titus 1, Vers 10. Denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung, Luther übersetzt, die aus den Juden. Hier steht zunächst einmal viele. Es sind also nicht wenige falsche Propheten und Verführer, sondern viele. Seien wir vorsichtig. Wer uns irgendeine neue Sonderlehre bringt, prüfen wir das gründlich anhand der Schrift. Folgen wir nicht jedem Wind der Lehre, der so über uns herweht, auch als Gemeinden, sondern seien wir kritisch gegenüber Neues. Es hat mal jemand gesagt, es gibt nichts Neues, außer das, was falsch ist, was nun geistliche Dinge angeht. Ja. Diese dauernden Wellen, die aus Amerika oder sonst woher kommen, es ist in der Regel irgendeine Verführung dabei. So toll das klingt, meistens ist es pragmatisch, das Mittel heiligt den Zweck, Hauptsache Gemeindewachstum, aber welche Mittel man einsetzt, ja, da werden manchmal Dinge in der Bibel verdreht, da kann man sich nur wirklich wundern. Zum Beispiel diese modernen Evangelisationsmethoden. Ich stelle immer einen Satz dagegen. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Und viele merken es noch nicht mal. Das geht so schleichend wie der Frosch im Wasser. Wenn das Wasser langsam erhitzt wird, merkt er es nicht, bis er tot ist. Wenn es schnell erhitzt würde, wäre er gleich tot. Aber wenn es so langsam erhitzt wird beim Frosch, dann geht er ein. Und so ist auch in vielen Gemeinden schleichend die Veränderung gekommen. Es hat vielleicht mit charismatischen Lobpreisliedern angefangen. Da hat man das Schlagzeug in die Gemeinde geholt. Und am Schluss ist es so, dass man tanzt und in Zungen plappert ekstatische, dämonische Dinge, die da ablaufen, so wie bei den Heiden. Und man merkt gar nicht mehr, dass ein falscher Geist schon längst eingedrungen ist. Nur ein Beispiel, wie die Verführung eindringen kann. Wirkliches Sprachenreden ist eine nicht erlernte Fremdsprache, die Gott schenkt, aber kein ekstatisches Gestammel. Das kann ich nur kurz erwähnen, ja? Möchte ich hier nur andeuten. Aber hier viele Freche, schreibt der Apostel. Freche kann auch heißen Widerspenstige oder solche, die sich nicht unterordnen, die gegen Gott aufbegehren, die gegen sein Wort und seinen Willen rebellieren. Solche sind eingedrungen, die Gott und seinem Wort widerstehen, die es besser wissen wollen. Besserwisser, anmaßende, Hochmütige. Und der stolzeste von alle ist ja Satan selber, der den Menschen verführen will, so wie er, sich zum Himmel emporzuschwingen und selber zu sein wie Gott. Und weiter werden sie gekennzeichnet als unnützige Schwätzer oder solche, die Nichtiges reden. Liebe Seele, rede lieber Wichtiges als Nichtiges. Das ist segensreich. Wichtiges statt Nichtiges. Unnütze Schwätzer, da werden irgendwelche Dinge verbreitet in den Gemeinden, bloß um sich wichtig zu machen. Zurzeit ist ja zum Beispiel Anselm Grün sehr populär. Wenn man in eine Buchhandlung geht und sucht irgendwas Christliches, in eine weltliche Buchhandlung, auch in christlichen ist es leider schon so, dann sagen sie, ah hier, jetzt viel Literatur von Anselm Grün, in ein paar Jahren ist vielleicht wieder ein anderer. Ja, es sind immer solche Modetheologen, die schon längst keine Theologen mehr sind, sondern Esoteriker, Psychologen, Anthropologen, alles Mögliche, aber nicht wirklich Theologen, also Gottesgelehrte. Es ist ein anderer Gott, ein anderer Geist, der durch solche spricht. Wir haben im letzten Heft unserer Zeitschrift Der schmale Weg einige dieser Irrlehren aufgeführt. Zu Toten beten, für Tote beten, ist alles in der Bibel verboten. Oder es ist kein Sühneopfer Jesu notwendig. Genau der Punkt des Kreuzes, was ich erwähnt habe, das deutlichste Kriterium, um falsche Geister zu durchschauen, wo sie das Kreuz antasten, den Gekreuzigten, da ist höchstes Alarmzeichen. Und noch nicht mal da merken es viele mehr. Noch nicht mal da heutzutage. Da wird geschwätzt mit fromm klingenden Worten, was dem Menschen schmeichelt. Du bist wer, du kannst dich verwirklichen, das Göttliche wohnt in dir. Diese Mystik ist heute sehr verbreitet. Die Mystik lehrt ja, dass in uns selber von Natur aus ein göttlicher Funke sei. Das ist die größte Irrlehre, weil in uns wohnt von Natur aus nichts Gutes. In meinem Fleische wohnt nichts Gutes, schreibt der Apostel Paulus. Aber der Herr Jesus, wenn er einzieht, durch die Bekehrung und Wiedergeburt geschieht das erst. Dann wird mein Herz immer mehr umgewandelt in sein Bild, mein ganzes Wesen. Ohne, dass wir jetzt vollkommen würden, aber Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist dann das Gute in uns, oder der Gute, besser gesagt, der Herr selber. Aber nicht ein mystischer, göttlicher Funke. Das ist die Irrlehre Satans. Ihr werdet sein wie Gott. Das sagt die Schlange, das sagt nicht Gott, der Herr. Unnütze Schwätzer und Verführer. Und jetzt steht hier, besonders die aus der Beschneidung oder aus den Juden. Das war damals ja besonders auch der Konflikt, in dem der Apostel Paulus stand. Er war ja selber Jude aus der Richtung der Pharisäer, der strengsten Richtung so ziemlich. Und es gab auch noch die Essener, die waren wahrscheinlich noch strenger. Das war dann auch sein Konflikt, weil die aus den Juden, die haben eben behauptet, du musst diese und diese und diese Gebote halten, damit du auf dem richtigen Weg bist, 613 Gebote. Aber der Herrenbruder Jakobus schreibt, wenn du auch nur an einem Gebot schuldig wirst, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Und der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann seid ihr wieder am ganzen Gesetz verantwortlich, das ganze Gesetz zu halten. Dann fallt ihr zurück in das Gesetz und seid aus der Gnade herausgefallen. Auch der Römerbrief hat diesen Hauptpunkt, dieses Hauptthema. Und das Gesetz ist gut, es hält uns den Spiegel vor, es zeigt uns unsere Unvollkommenheit, es zeigt uns die Erlösungsbedürftigkeit, aber wir können nicht durch das Gesetz selig werden. Das Gesetz selber ist nicht falsch, aber es ist nicht der Heilsweg, weil der Mensch daran sein Versagen erkennt. Wir haben aber in Christus die Kraft, etwa die 10 Gebote, soweit sie im Neuen Testament bestätigt werden, zu halten und eben auch die Bergpredigt, nicht vollkommen, aber so, dass wir immer wieder uns freuen dürfen, wenn wir nicht gesündigt haben in gewissen Dingen, so sage ich mal. Und wenn wir doch versagt haben, wird der Herr uns auch reinwaschen, wenn wir wirklich zu ihm umkehren und Buße tun. Die Juden haben die Beschneidung wieder einführen wollen. Das sehen wir in vielen anderen Briefen. Aber wie gesagt, auch Titus heißt es ja in Galater 2, Vers 13, sie haben nicht verlangt, dass er sich beschneiden lässt. Sie haben erkannt, für die, die aus den Heidennationen kommen, die eben keine Juden sind, das ist ja typisch das Zeichen für Jude sein, die Beschneidung, aber die aus den Heidennationen kommen, die Griechen zum Beispiel, sie werden nicht durch die Beschneidung und Ähnliches selig, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus, der alles für uns vollbracht hat. Und deshalb schreibt hier der Apostel auch sehr hart, und Luther hat es auch sehr hart übersetzt, denen man das Maul stopfen muss, Vers 11. Man kann das auch so übersetzen, die man überführen muss, von dem, was sie sagen, zurechtweisen, in die Grenzen weisen. Und jetzt steht hier etwas Interessantes, weil sie ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Nebenbei bemerkt, hier steht, sie verwirren ganze Häuser. Hier sehen wir, es gab also Gemeinden in den Häusern. Es gab damals noch keine Kirchen. Am Anfang hat man sich in einem Nebenbereich des Tempels versammelt oder auch in Synagogen ist man gegangen. Aber als man vertrieben wurde daraus, so heißt in Apostelgeschichte, gingen sie in den Lehrsaal des Tyrannus, im öffentlichen Saal. Auch heute gehen viele Gemeinden irgendwo im Industriegebiet in Räume, ja, oder sonst in öffentliche Räume oder mieten etwas an oder kaufen etwas. Muss also nicht unbedingt ein schönes Kirchengebäude sein, davon hängt es nicht ab. Gottesdienst ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und das kann, so wie es am Anfang war, gerade in der Endzeit zunehmend auch eine Hausgemeinde sein. Viele von uns sind herausgedrängt worden durch die zeitgeistigen und ökumenischen Fehlentwicklungen aus ihren Gemeinden, aus ihren Gemeindeverbänden, die ja von oben her unterwandert werden durch die Leitungsspitzen. Da fängt ja die Unterwanderung an und breitet sich dann bis in die Gemeindebasis hinein aus. Es geht alles in die Ökumenisierung nach Rom hinein. Und auch mit der UNO arbeitet man zusammen, auch in der Allianz. Und so ist es so, dass man sich wahrscheinlich am Ende wieder vermehrt auch in den Häusern trifft. Es gibt manchmal noch funktionierende bibeltreue Gemeinden, da können wir auch dankbar sein. Aber das, was wohl immer stärker kommen wird, dass wir immer mehr in den Untergrund gedrängt werden in der Endzeit. Und so steht auch hier Häuser, die Hausgemeinde klingt hier an. Und sie verwirren ganze Häuser, Familien oder auch Hausversammlungen mit diesen falschen Lehren. Das habe ich gerade gehört. Ich wurde zu Hilfe gerufen sozusagen, im Kaiserstuhl eine Bibelwoche zu halten. Das ist da bei Freiburg, Südbaden, weil da auch irgendein Mann herumreist und überall verbreitet, die Dreieinigkeit Gottes sei unbiblisch und so weiter. Ja, und bringt die Leute vom Glauben ab. Und dann kommen Alarmrufe manchmal, nämlich können Sie nicht bei uns Vorträge halten, um das biblisch zu entfallen. Ich werde auch am Samstag übrigens hier dieses Thema behandeln, so Gott will, unter der Überschrift, warum die Dreieinigkeit Gottes biblisch ist. Ja. Der Begriff kommt zwar nicht vor, aber die Tatsache fast auf jeder Seite der Heiligen Schrift. Das kann ich euch jetzt schon dazu sagen. Aber solchen Irrlehrern, die Menschen vom Glauben abbringen, zum Abfall verleiten, muss man, so schreibt hier der Apostel, das Maul stopfen. So hart müssen wir sagen, nicht nur den Mund, das Maul. Es ist ein Lästermaul. Es heißt auch über den Antichristen, über das Tier aus dem Meer, dass es ein großes Maul hat, zu reden große Lästerungen. Kann man nicht mehr Mund übersetzen, ein Maul ist schon etwas ganz Riesiges, wie bei einem Krokodil. Nicht? Und es kann auch jemand ganz fromm reden wie ein Lamm und doch verbirgt sich dahinter ein Drache. Das ist das zweite Tier, das Tier aus der Erde, das der religiöse Verführer in der Endzeit sein wird. Es gibt auch heute solche Gestalten, die so lammfromm erscheinen als Wohltäter, soziales Evangelium, was auch immer mehr zunimmt. Und dahinter verbirgt sich die Drachennatur, die alle Religionen vereinen will. Es ist interessant, dass der neue Papst, der gerade auch so ein Prototyp dieses zweiten Tieres sein könnte, als eine der ersten Handlungen Menschen die Füße gewaschen hat. Wem hat der Herr Jesus die Füße gewaschen? Allein seinen Jüngern. Wem hat dieser Papst die Füße gewaschen? Menschen aus verschiedenen Religionen. Man muss genau den Unterschied beachten, liebe Geschwister. Menschen aus verschiedenen Religionen, darunter auch Moslems, hat er die Füße gewaschen. Was heißt das? Das ist die große Hure, die Vermischung. Ja, durch einen ganz demütig scheinenden Akt. So raffiniert tanzt sich die Verführung. Seien wir wachsam. Man muss dagegen kämpfen, durch Gemeindezucht. Ich kann es aus Zeitgründen nicht lesen. Lest einmal das Kapitel 1. Korinther 5, wo heißt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Die ganze Gemeinde wird durch ein wenig falsche Lehre angegriffen und zerstört. Man muss das hinausfegen, solange es noch geht. In den Kirchen sieht es oft so aus, dass eben niemand mehr das hinausfegen kann, weil die führenden Leute selber der böse Sauerteig sind. Es gibt ja, habe ich gestern schon erklärt, keine Landesbischöfe laut Bibel. Aber die sich heute Landesbischöfe nennen, sind oftmals die größten Verführer. Ich nenne jetzt keine Namen. Ihr könnt selber euch Beispiele heraussuchen, egal in welcher Landeskirche inzwischen, wo also alles Mögliche, was unbiblisch ist, vertreten wird. Bibelkritik, Feminismus, Homo, Ehe und so weiter und so fort. Wer hat noch die Kraft zu sagen, hinaus mit euch? Ich habe das schon aufgegeben vor Jahrzehnten, weil ich gemerkt habe, die 68er-Bewegung, die Frankfurter Schule des Neomarxismus, hat den langen Marsch durch die Institutionen angetreten und hat sämtliche sogenannten Bischofsstühle besetzt, in den Kirchen, genauso aber auch in der Politik, bis hinauf in Regierungsämter und Gerichte und Presse ohnehin und Schulen, Kultusministerium. Sie haben die Unterwanderung geschafft, weitgehend. Es ist aber interessant, dass jetzt in Frankreich, gerade jetzt in diesem Monat Mai 2013, eine Bewegung sich formiert, die sich nennt die Anti-68er-Bewegung. 2 Millionen Franzosen sind schon auf die Straße gegangen gegen die Homo-Ehe und für Mama und Papa. Muss man sich vorstellen. Ja. Vielleicht ein Fünkchen Hoffnung noch, dass noch eine Wende geschieht. Ich glaube, die 68 haben damals auch sehr stark von Frankreich aus begonnen. Und jetzt, 2013, formiert sich so langsam eine Gegenbewegung. Ob sie noch durchdringt, ich weiß es nicht. Ich denke, wir leben in der Endzeit. Aber wir wollen auch für solche Menschen beten, die diesem antichristlichen, unmoralischen, gottlosen Zeitgeist entgegentreten wollen. Man muss ihnen das Maul stopfen, sie überführen durch Argumente, aber auch durch Widerstand. So sagt uns das Wort Gottes in Titus 1, Vers 11. Sie verwirren ganze Häuser, das heißt gleichzeitig auch ganze Gemeinden, ganze Gemeindeverbände. Und deshalb sage ich immer, keine Dachverbände mehr. Wenn die Gemeinden selbstständig sind, befreundet sind, aber nicht irgendeinem Haupt von außerhalb untergeordnet, ist die Gefahr wesentlich geringer, dass sie verführt werden. Sie haben die unverfälschte Heilige Schrift, das ist der Maßstab. Man kann sich auch als Gemeinde ein wie wir es auch gemacht haben, ein Glaubensbekenntnis zusammenstellen aus der Heiligen Schrift, aber so, dass die Schrift natürlich immer darüber steht, über dem Bekenntnis, um Irrlehren abzuwehren. Bekenntnis ist immer da notwendig geworden, wenn es darum ging zu sagen, was die richtige Lehre ist und was die falsche Lehre ist, um das abzuwehren. Ich kann euch gern mein Bekenntnis auch schicken oder geben, was wir entworfen haben, um diese Dinge abzuwehren. Ich habe auch vor 2 Jahren, glaube ich, bei Leserfreizeit ausführlich darüber gesprochen, in 5 Vorträgen, was wir da formuliert haben. Und es hat sich bewährt. Wir hätten schon manchmal Unterwanderung erlebt, auch in Pforzheim, wenn wir nicht den Leuten dann gleich das Bekenntnis gegeben hätten und gesagt, bei uns wird das so nicht gelehrt, was Sie da einbringen wollen. Da sind Sie auch weggeblieben. Und so muss man den falschen Sauerteig draußen halten, aber auch in der Hoffnung, dass die Menschen das von der Bibel her prüfen und umkehren. Und auch wir sind nicht unfehlbar, wir lassen uns auch gerne korrigieren, auch mit solchen Bekenntnissen, die ja immer unter der Heiligen Schrift stehen, nicht über der Schrift. Ja, und dann steht hier noch ein Nachsatz. Sie lehren, was nicht sein darf oder was sich nicht ziemt, unbiblische Dinge, auch zum Teil unmoralische Dinge. Und dann steht noch, um schändlichen Gewinns willen. Das ist vielleicht jetzt nicht bei allen Irrlehrern so, aber es gibt unterschiedliche Gewichtungen. Es gibt heute auch Irrlehrer, da geht es wirklich, man kann sagen, nur ums Geld letztendlich. Da werden die Leute in eine Sekte geholt, auch in manche extrem charismatischen Bewegungen, und da wird dann massiv zur Kollekte gedrängt. Die Kollektenpredigt, also die Geldsammlungspredigt, ist dann oft länger als die eigentliche Predigt. Habt ihr sowas auch schon mal irgendwo erlebt? Dass eine halbe Stunde gesagt wird, ich habe es bei einem sogenannten Missionsfest in Süddeutschland erlebt, als ich noch kein Hausverbot dort hatte, ich sage jetzt nicht, wo das ist, aber ganz in der Nähe von Pforzheim, da haben sie, glaube ich, 10 Minuten jemanden predigen lassen, wie man hier den Geldbeutel aus der Tasche zieht, wie man den öffnet, wie man dann hier langsam nicht da reinlangt, sondern dort rein und dann lässt man es rascheln und dann geht hier der Klingelbüchse jetzt gleich durch und dann lasst das richtig viel rascheln. 5 Minuten lang oder 10 wurde das entfaltet. Ich habe gedacht, ich bin jetzt im falschen Film, aber da hat man schon gemerkt, dass da ein fremder Geist eingedrungen war. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel heute Abend. Ich habe ja keinen konkreten Ort oder Namen jetzt genannt. Aber liebe Geschwister, das sind endzeitliche Entwicklungen und sie merken es nicht mehr. Keiner ist aufgestanden, hat protestiert, ich auch nicht, aber ich bin da nicht mehr hingegangen. Ja. Natürlich haben die keinen Cent von mir bekommen oder D-Mark damals noch, das ist ganz klar. Nun, solche Dinge sind abstoßend und unwürdig und bringen Schande über die Gemeinde, wenn Ungläubige so etwas miterleben. Die haben da manchmal noch bessere Unterscheidung als solche, die sich gläubig nennen und sagen dann, ja, was ist denn hier los? Ich weiß noch, ich habe mal meine Mutter, die war katholisch, nicht bekehrt damals, mitgenommen zu einer Evangelisation in Pforzheim. Da stand so ein Zelt auf dem Messplatz und da war ein Evangelist, sehr bekannter, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber er kommt manchmal auch über solche Satellitenübertragungen, kam jetzt öfters. Und da war ein Vorprogramm, die Predigt selber ist zum Teil ja gut, das wissen wir alle, aber dann im Vorprogramm hat man das Vaterunser gekegelt mit Kegeln. Vaterunser mit Kegeln. Ja. Und hat meine Mutter gesagt, und die war damals noch nicht gläubig, ja, sag mal, was ist denn das? Ist das jetzt ein Zirkus hier oder was ist das? Ich dachte, ich bin jetzt bei einem Gottesdienst, aber das ist ja ein Zirkus. Ich sagte, ja, das ist wirklich ein Zirkus und bin da nicht mehr mit ihr hingegangen. Ist es nicht traurig, dass es noch nicht mal mehr merken viele und sich schon so dran gewöhnt haben? Durch die, sag mal, die Verblödung durch die Glotze, da kommt es nämlich her. Nicht? Das ist dann der Hausaltar und dann ist kein Unterschied mehr zwischen Unterhaltungssendung im Fernsehen und Unterhaltungsevangelium in den Gemeinden. Und ich denke, ich sage es mal vorsichtig, aber dass Gott so etwas ein Gräuel ist. Ich will nicht über den Glauben der betreffenden Person urteilen, das steht mir nicht so. Und Gott kann trotzdem noch durch Predigt retten, auch wenn es ein solches schreckliches Rahmenprogramm ist. Aber es gehört Ehrfurcht und Heiligkeit dazu zum Haus Gottes, wir haben es heute Morgen gehört, und nicht Narretei und Lächerlichkeit. Davor warnt uns die Heilige Schrift. Ja, ich muss aber noch weiterkommen. Jetzt wollen wir noch zu Vers 12 kommen und dieser Vers ist vielleicht ein bisschen zunächst herausfordernd und anstößig, wenn man das so liest. Ich bin auch drüber gestolpert. Da steht ja, es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, und zwar spricht der Apostel Paulus hier jetzt von der Insel Kreta, wo ich auch vor einigen Jahren sein durfte mit meiner Familie mal. Er hat gesagt, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Steht hier in Gottes Wort, ja. Ich bin da auch schon drüber gestolpert, so pauschal kann man das ja nicht sagen über die Leute und so. Aber was tut hier der Apostel Paulus? Er zitiert hier einen Autor, der auf Kreta gelebt hat, und zwar, wir wissen, es ist Epimenides, der lebte im 6. Jahrhundert vor Christus und er hat das über seine Landsleute so geschrieben. Der Apostel zitiert ihn und will damit dem Titus eine Warnung mitgeben und sagen, du musst wissen, die Mentalität auf dieser Insel, da ist eine gewisse Mentalität. Und es hängt vielleicht auch mit der Hitze zusammen. Natürlich ist das sehr heiß. Es liegt schon in der Nähe von Afrika, von Libyen und so weiter, Marokko. Da ist es sehr heiß. Und man kann da auch tagsüber bei der Hitze nicht so viel arbeiten. Und über Jahrhunderte, Jahrtausende, die Leute sind einfach tagsüber auch müde. Man wird dann erst abends so lebendig. Das liegt natürlich auch am Klima ein Stück weit. Kleine Entschuldigung. Aber das hat sich so eingebrannt in diese Mentalität, diese Siesta-Haltung. Ich war mal in Sevilla in Spanien unterwegs. Ich glaube, ich war der Einzige, der da rumgelaufen ist zwischen 1 und 4 Uhr nachmittags. Und da habe ich gedacht, es ist ausgestorben. Und dann um 4 Uhr gingen die Rollläden hoch, die Autos fingen an. Die haben alle Siesta gemacht. Nur ich als unwissender Deutscher bin da in der größten Hitze rumgerannt. Nicht? Also das muss man einfach wissen. Nicht? Die Leute schlafen da viel dann tagsüber. Aber trotzdem, es ist genauso, wenn man jetzt sagen würde, die Schwaben sind, was sind die Schwaben? Geizig. Die Norddeutschen sind, kühl, stur sagst du. Ja. Oder die Bayern sind grob, schlechtig. Was können wir noch finden? Die Badener sind gutmütig und prima. Ich bin ja ein Badener. Nee, Spaß beiseite.
Die Sachsen sind gemütlich.
Die Sachsen sind gemütlich oder musikalisch, nicht? Gut, lassen wir das. Also deshalb hier steht, die Kreter sind Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Aber liebe Geschwister, was hier da im Grunde das Wort sagt, es trifft auf alle Menschen mehr oder weniger auch zu, denke ich. Es wird damit einfach gesagt, du hast es auf Kreta mit Sündern zu tun und im Grunde sind es alle Menschen. Der Brief ist ja auch an alle gerichtet. Die Deutschen sind genauso Lügner, böse und faul und träge von ihrer Natur aus, oder nicht? Will niemand zu nahe treten. Also damit wird nur gesagt, wie im Römerbrief auch, alle Menschen sind Sünder und bedürfen der Gnade, die in Jesus Christus geschenkt ist. Nicht nur die Kreter. Aber wie gesagt, es ist ein Brief auf die Insel Kreta geschickt. Wir dürfen auch die historische Situation hier nicht außer Augen lassen. Und er warnt hier Lügner. Der Vater der Lüge ist ja der Teufel und will jeden Menschen dazu verleiten, nicht die Wahrheit zu sagen. Böse Tiere, da steht der Gedanke der Streitsucht dahinter, der Gewalttätigkeit. Ja, dieses böse, gewalttätige liegt auch im Menschen von Natur aus drin. Und faule Bäuche. Die Faulheit und die Esssucht, was sich miteinander paart. Und wenn der Gott der Bauch ist, ja, dann wird man ja immer träger, man kann es ja immer weniger bewegen. Und so muss man also auch da schauen, dass man auch über diese Dinge der Esssucht und der Faulheit Buße tut und umkehrt. Und das ist also nicht nur für Kreta, sondern für Menschen, überall sind das Gefahren. Und wir wollen alle Buße tun, genau wie die Kreta. Wir sind auch nicht besser als die Deutschen, würde wohl keiner behaupten, dass jetzt nur die Kreta das seien, sondern in allen steckt diese Ursünde von Adam und Eva her. Und weiter schreibt der Apostel, dieses Zeugnis ist wahr, es wird nochmal bestätigt. Also er bestätigt, was dieser Autor Epimenides geschrieben hat. Aber damit soll es nicht auf sich beruhen bleiben, sondern jetzt kommt ja die Therapie, die Heilung. Und deshalb Vers 13, aus diesem Grund weise sie scharf zurecht. Nicht so mit Samthandschuhen, soll sie scharf zurechtweisen. Was wird jemand sich ändern, wenn die Posaune einen leisen Ton gibt, so piep? Da wird keiner aufwachen vom Schlaf der Sünde. Nein, die Posaune muss einen deutlichen, lauten Ton geben, dass die Menschen aufgerüttelt werden aus dem Sündenschlaf. Aber leider hört man das heute kaum noch. Heute wird alles so vom lieben Gott verkündigt, der alle lieb hat und alle kommen wir in den Himmel, dann die Allversöhnung, auch der Teufel wird noch am Schluss gerettet und so weiter und so fort. Ja, wer bekehrt sich denn da noch? Du hast ja immer noch eine Chance in der Ewigkeit irgendwann mal. Und hier das Leben, das genießt jetzt mal so richtig, wie es die Welt versteht. Das ist dann die Gefahr, die Leute werden in einen Sündenschlaf gelullt und dann verpassen sie die Stunde der Entscheidung. Sie kehren nicht zu Jesus um und sie gehen verloren. Nein, die Therapie heißt, weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Nur der Glaube an Jesus rettet und macht gesund. Aus dem Sündenschlaf ruft er heraus. Die Ermahnung gehört dazu und die sollte auch in den Gemeinden nicht fehlen. Gemeindezucht. Und im schlimmsten Fall, wenn der Sünder unbußfertig ist, Ausschluss. Das geschieht gemäß der Gemeinderegel in Matthäus 18. Wenn jemand an dir gesündigt hat, dann weise ihn zunächst unter vier Augen zurecht, also red mit ihm allein. Wenn er nicht umkehrt oder auch sie nicht umkehrt, dann nimm noch ein oder zwei Brüder hinzu, dass Zeugen dabei sind. Und auch wenn dann der Mensch nicht Buße tut, dann bring es vor die Gemeinde. Und dann, wenn dann noch alles nichts genützt hat, dann muss der Ausschluss erfolgen, damit die Gemeinde bewahrt wird vor dem Sauerteig der Verführung und Sünde und damit der Sünder selber in sich geht und Buße tut. Als heilsamer Schock soll er ausgeschlossen werden. Direkt vor dieser Gemeinderegel steht das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und dieses verlorene Schaf ist eben auch dieser Sünder, der ausgeschlossen werden muss, damit er zur Umkehr findet und die Gemeinde vor seiner Verführung bewahrt wird. Sie sollen gesund werden im Glauben. Und jetzt werden Beispiele genannt für die Verführung, die gerade damals aktuell war, auch zur Zeit des Apostels Paulus und des Titus. Wir könnten jetzt aber tausende weitere ihr Lehren aufzählen, wie schon erwähnt. Hier steht jetzt, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die jüdischen Fabeln oder Mythen, Mythoi steht im Griechischen, und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Also man hat wohl über irgendwelche Geschichten spekuliert. Man hat dann über historische Erzählungen, vielleicht von den Erzvätern zum Beispiel, haben man irgendwelche symbolischen Gebäude darüber gebaut. Kabbalistische Geheimlehren gibt es ja auch im Judentum bis heute. Aber das ist nicht der Weg der Erlösung, wenn der Mensch irgendwas womöglich noch okkulte Lehren hinzufantasiert, sondern wir sollen beim Wort bleiben, nicht irgendwelche Fabeln hinzufügen. Und dann, genauso die Gefahr ist auch, wenn Menschengebote, Menschensatzungen hinzugefügt werden. Es gibt viele Stellen, auch in den Evangelien, wo der Herr Jesus gegen diese Menschensatzungen sich richtet. Und ein Beispiel steht ja auch hier in Titus 1, Vers 15, diese übertriebenen Reinheitsgebote, die auch für den neuen Bund behauptet wurden. Und dagegen schreibt der Apostel in Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides ihr Sinn oder ihre Gesinnung und ihr Gewissen. Und nun, was sagt denn der Herr Jesus über die Reinheitsgebote? Nun, die haben ja durchaus auch ihren Sinn im Judentum, im Alten Testament gehabt, zum Teil auch aus hygienischen Gründen, aber vor allem als, aus kultischen Gründen, die Reinheit des Tempels, die Reinheit der Gemeinde. Aber man hat das, den Fehler gemacht, und das war das Problem, man hat diese äußeren Gebote über die innere Herzenshaltung gestellt. Man hatte Sachen immer mehr veräußerlicht und hat nicht mehr den Sinn darin gesehen, was eigentlich den Menschen im Inneren betrifft. Ist das verständlich, was ich sage? Und der Herr Jesus hat wieder die ursprüngliche Bedeutung, den ursprünglichen Gottes- und Schöpferwillen hervorgeholt und hat den Menschen deutlich gemacht, worum es eigentlich geht. Vor allem, dass die Liebe dabei niemals vernachlässigt werden darf. Ich möchte nur eine Stelle dazu lesen, oder zwei aus dem Evangelien, und zwar Matthäus 15, ab Vers 1. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Wir sind fast durch, aber es ist doch noch wichtig, diesen Punkt. Matthäus 15, ab Vers 1. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Das war denen wichtig. Die müssen unbedingt die Hände genau so waschen, wie es vorgeschrieben ist, rituell, ja, und so weiter. Und der Herr Jesus bringt dann, das möchte ich jetzt nicht lesen, ein Beispiel, wie die Pharisäer selber durch Kasuistik die Gebote übertreten. Also das heißt, man hat irgendwelche Hintertürchen sich eingebaut, um Gebote, die Gott eigentlich bestimmt hat, zu hintergehen. Ich bringe da ein Beispiel von Vater und Mutter ehren. Und dann in Vers 5 sagt er, ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. So haben sie sich Hintertürchen, solche kasuistischen Geheimverstecke geschaffen, um den eigentlichen Gotteswillen zu umgehen. Und dann sagt der Herr Jesus, Vers 8, er zitierte den Propheten Jesaja, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, zum Beispiel durch ungewaschene Hände. Gut, Bakterien und so, aber ist nicht entscheidend. Nicht das verunreinigt den Menschen, geistlich gesehen, sondern was aus dem Mund herauskommt. Das verunreinigt den Menschen. An anderer Stelle, ja, weiter hinten sagt dann, was aus dem Herzen kommt. Und zwar, vielleicht lese ich es doch noch, ab Vers 17, begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird, in die Toilette. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Höchstens ein paar Bakterien, die er dann abkriegt. Natürlich sollen wir vor dem Essen die Hände waschen. Aber wenn es die Kinder auch mal vergessen haben, wir sehen es erst während dem Essen, sagen wir deshalb nicht, dass sie jetzt gesündigt hätten oder so weiter. Aber versteht nicht falsch, die Hände durchaus waschen. Aber entscheidend ist das, was wir aus dem Herzen so weitergeben, an Lieblosigkeit oder an Liebe, je nachdem. Und deshalb schreibt auch der Apostel Paulus in Titus 1, Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Und der Herr Jesus selber wirft ja den Pharisäern und Schriftgelehrten Heuchelei vor, wenn sie die Menschen, den Menschen Satzungen auferlegen, die sie selber nicht halten können. In Matthäus 23, das war die letzte große Rede in der Öffentlichkeit, was dann vollends natürlich zur Verurteilung zum Kreuzestod geführt hat, als er sie ganz direkt angegriffen hat. Und zwar hat der Jesus gesagt, ich kann jetzt nur Auszüge lesen, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt, steht ihnen gar nicht zu. Sie lehren ja zusätzliche Gebote in Mishnah und Talmud, was da alles zusätzlich hinzukam. Und dann sagt Jesus, alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Und dann noch, all ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Übrigens, ich musste daran denken, als ich jetzt gerade gelesen habe, dass eine neue Bewegung wieder entsteht, eine Gebetsbewegung, was ja gut klingt, aber die beten jetzt nicht mehr in den Gemeinden nur, die gehen auf die Plätze und stellen sich auf, dass jeder sieht, dass sie beten. Ich weiß nicht, ob das so Gottes Wille ist, dass man aller Öffentlichkeit sich zur Schau stellt mit dem Gebet. Mich hat sofort an diese Stellen erinnert. Sie stehen an die Ecken, dass sie gesehen werden. Also seien wir auch da vorsichtig vor solchen neuen Bewegungen, die da jetzt wieder kommen. Gut, wenn wir einen Straßeneinsatz machen, beten wir auch kurz, ja, aber nicht stundenlang dahinstehen, demonstrativ hier eine Gebetsshow veranstalten. Was soll denn das, was da jetzt wieder kommt? Man fällt wieder zurück in das, was der Herr Jesus in der Bergpredigt verurteilt, als zur Schaustellung vor den Menschen. Ja, liest einmal das ganze Kapitel Matthäus 23. Da steht sehr viel drin, um vor jeder Art von Heuchelei gewappnet zu sein. Denn auch wir Christen können, wie wir hier sehen, an dieser sogenannten neuen Gebetsbewegung sehr schnell in die Gefahr bekommen, irgendwelche äußerlichen Dinge über die innere Herzenshaltung zu stellen. Wobei ich sagen möchte, dass das Äußere natürlich auch ein Abbild des Inneren ist. So wie es in meinem Inneren aussieht, so werde ich auch im Äußeren erkannt. Dazu gehört zum Beispiel die keusche Kleidung, dass wir nicht anderen zum Fallstrick werden. Das haben wir auch heute Morgen ausführlich gehört über die Heiligkeit im Hause Gottes. Also nicht, dass jetzt so zu verstehen ist, nur das Innere ist wichtig, das Äußere ist egal. Nein, so nicht. Das Innere ist das Entscheidende, aber es zeigt sich dann auch im Äußeren durch eine, sage ich mal, glaubwürdige Erscheinung als Christen, dass auch Menschen sehen, aber dieser Mensch, der sieht nicht so verdorben aus, auch in seinem Äußeren, der Kleidung und so, wie viele andere, die man heute, wo man gleich ansieht, dass das Weltmenschen sind. Es ist traurig, wenn man Christen von Weltmenschen nicht mehr unterscheiden kann, auch vom Äußeren her. Das ist wirklich traurig. Aber leider sieht es in vielen Gemeinden so aus. Da habe ich mal gelesen, hat ein jetziger Seminardirektor bei einer Mission auch in Süddeutschland geschrieben, und junge Christinnen gehen in die Disco mit grellgrün gefärbten Haaren und Bauchnabel frei, um dort zu missionieren. Ja, was ist das für ein Zeugnis, wenn ich genauso schrill und schrecklich und weltlich aussehe und sage, du musst auch werden wie ich, wenn du gerettet werden willst, dann muss ich sagen, kann ich gleich so bleiben. Du bist ja genauso grellgrün und bauchnabelfrei und unzüchtig wie wir hier in der Disco. Ne? Also das ist kein Zeugnis. Nein, wir wollen auch äußerlich als Jünger und Jüngerinnen des Herrn erkennbar sein, aber das Äußere muss mit dem Inneren übereinstimmen. Wir können nicht sagen, Hauptsache das Äußere, adrett angezogen, aber innerlich ist das Chaos. Ne? Das ist auch nicht richtig. Und die innere Reinigung, die kann allein Gott vornehmen durch das Blut Jesu Christi, indem wir uns reinwaschen lassen durch seine Gnade, durch seine Vergebung, die er am Kreuz erwirkt hat, uns immer wieder in den Tod geben vor ihm und sagen, Herr, hier bin ich, ich kann nichts bringen, alles, Herr, bist du, wasch du mich rein durch dein teures Blut und erneuere mich, vergib mir meine Schuld. Hier steht, wir kommen gleich zum Ende, den Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihre Gesinnung ist unrein und auch ihr Gewissen. Das Gewissen ist oft schon abgestumpft, verroht, kann nicht mehr auf das leise Sprechen des Geistes Gottes im Herzen hören. Aber man kann auch beten für solche Menschen, dass der Herr ihr Gewissen wieder zart macht und dass sie das Wort Gottes lesen und verstehen und danach handeln. Letzter Vers hier. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Es ist ein trauriger Zustand, wenn man nur mit den Lippen sagt, ich bin ein Kind Gottes, aber die Werke sprechen eine ganz andere Sprache. Eine Doppelgestalt, eine Schizophrenie sozusagen, also ein Doppelleben, das sollte nicht sein. In Jakobus 2 steht, Glaube ohne Werke ist tot. Die Werke sind zwar nicht rettend, aber sie sind der Ausweis des rettenden Glaubens. Wenn ich keine Werke bringe, keine Frucht des Geistes, nach Galater 5, Vers 22, dann ist zu erkennen, dass da etwas nicht stimmt. Ja, soweit wollte ich es aller Kürze vortragen. Wir hätten noch viel weiteres sagen können. Aber ich möchte einfach das zum Bedenken mitgeben, uns allen, dass wir gewappnet sind gegen Irrlehre, dass wir auch selber Buße tun, wo wir vielleicht in Irrlehren verfallen sind. Wenn jemand hier ist, der Fragen hat, auch zu Lehren oder zu anderen Dingen, stehe gerne zum Gespräch bereit. Jetzt wollen wir uns erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, um uns zu erlösen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz das vollkommene Opfer vollbracht hast, um uns reinzuwaschen von der Sünde und zu befreien von der Macht Satans und des Todes. Und wir bitten dich, dass du auch dich über Gemeinden erbarmst, wo falsche Lehren eingedrungen sind, dass du noch gute Hirten, Älteste, Diakone schenkst, die den Gemeinden dienen, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern allein um deinetwillen und um der Seelenwillen, die du ihnen anvertraut hast. Schenk wieder Erweckung, auch in unserem Land, Umkehr von falschen Wegen des Zeitgeistes und der falschen ökumenischen Bewegung. Herr, erbarme dich und fang mit uns an, dass der Sauerteig der Sünde und der Irrlehre hinausgefegt werden kann aus den Herzen und Gemeinden. Wir danken dir, dass du das verheißen hast, wo ein Mensch Buße tut. Und das schenke bei uns, fang bei uns und fang bei mir an, jeden Tag neu, Herr, durch deine Gnade. Amen.